Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy.
Herzlich willkommen zur 7. Folge unseres Podcasts The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy. Heute zu Gast bei mir ist der Agora Strategy Inhouse-Experte für alles rund um das Thema Sicherheit und Verteidigung, Leonard Wessendorf. Lieber Leo, schön, dass du da bist. Freue mich, dass wir heute diskutieren können.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute Teil dieses Podcasts zu sein.
Das heutige Thema, über das wir sprechen, ist Rückkehr zur Aufrüstung, das neue Zeitalter globaler Militärpolitik. Und im Folgenden, lieber Leo, stelle ich dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ganz kurz vor, bevor wir dann nachfolgend zunächst über das Thema Militärpolitik und im zweiten Teil auch über Rüstungspolitik sprechen wollen. Leo, du bist nicht nur Partner bei Agora, sondern insbesondere auch Experte für die Themen Sicherheit und Verteidigung, Defense Industry. Und bevor du zu Agora Strategy gekommen bist, warst du unter anderem von 2019 bis 2021 für Regierungsangelegenheiten bei der Firma Hensoldt zuständig und hast darüber hinaus auch in den Jahren davor als Berater bei der Strategieberatung Hex CNC vielseitige Mandate begleitet, auch im Bereich Sicherheits- und Verteidigung, auch im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Also du kennst wirklich das Feld durch und durch. Du bist darüber hinaus auch Reserveoffizier bei der Bundeswehr und warst Vorsitzender des Bundesverbandes Sicherheitspolitik an Hochschulen. Von Hause aus bist du Jurist, also kennst du auch die verschiedenen Aspekte der Sicherheitspolitik. In diesem Rahmen hast du unter anderem, und das will ich nicht unerwähnt lassen, auch an einem Buch mitgewirkt zu den rechtlichen und ethischen Herausforderungen der Bundeswehr, was 2014 veröffentlicht wurde. Das heißt, du kennst das Thema seit vielen Jahren durch und durch. Und ich glaube, wir sehen im Moment sehr stark wieder, dass sich die Welt gewandelt hat. Es gibt einen disruptiven Wandel, nicht nur die Zeitenwende in Deutschland, sondern auch auf globaler Ebene. Daher kann man, glaube ich, wirklich von der Rückkehr zur Aufrüstung sprechen in diesem neuen Zeitalter globaler Militärpolitik. Natürlich war zuletzt erst wieder in den Schlagzeilen, dass im Schwarzen Meer Russland das Getreideabkommen beendet hat, auch zivile Schiffe gegebenenfalls militärisch angreifen möchte. Und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat per se noch einmal gezeigt, wie verletzlich Staaten sind, wie verletzlich Demokratien sind. Und über diesen regionaleren Konflikt hinaus sehen wir eine sehr starke strategische Realität zwischen Russland und China auf der einen Seite, den USA und westlichen Staaten auf der anderen Seite. Das führt weltweit zu einer Erhöhung von Verteidigungsausgaben, zu einer Rückkehr wirklich von Militär als Machtpolitik. Und das hat auch Konsequenzen für unter anderem auch das westliche Verteidigungsbündnis der NATO. Es gibt mit Finnland und Schweden zwei neue Mitglieder und insgesamt auch bei Budgetkürzungen ist es so, dass im Bereich der Verteidigungspolitik kaum gespart wird, sondern es ist wirklich wieder eine andere Phase international der Aufrüstung der Militärpolitik. Das heißt, wenn du auf diese Entwicklung schaust, wie steht es aus deiner Sicht um die internationale Sicherheitsarchitektur im Moment und wie vollziehen sich gerade auch genau diese Themen Militär- und Sicherheitspolitik weltweit?
Ja, danke, Timo. Wie du ja eigentlich das Szenario richtig beschrieben hast, ist es so, dass wir eine massive Veränderung der sicherheitspolitischen Lage nach dem 24. Februar 2022 sehen und haben. Die von Olaf Scholz beschriebene Zeitenwende in seiner Zeitenwenderede vom Bundestag, die ist nicht nur mit Wirkung auf Deutschland zu sehen, sondern das ist ein Thema, was uns ja in Gesamteuropa umtreibt. Und wenn man so ein bisschen sich auch die Entwicklung anguckt, ohne da zu lange auszuholen. Aber es ist tatsächlich so, und das ist auch wichtig, wenn wir verstehen wollen, wo wir heute mit Beschaffung und auch mit diesen erhöhten Rüstungsausgaben stehen. Wir hatten zuvor eine Phase der Friedensdividende. Seit der Wiedervereinigung 1990 sind wir eigentlich eher vor allen Dingen militärisch in den Bereich der Konversion gegangen. Das bedeutet, dass wir tatsächlich die Etats maßgeblich zurückgeschraubt haben, viele militärische auch Produktionsfähigkeiten stärker in zivile Produktion überführt wurden. Wir hatten damals die Eingliederung auch der NVA. Wir haben diese Entwicklung auch im ehemaligen Ostblock gesehen. Und insofern hat das natürlich auch zwangsmäßig auch mit den schrumpfenden Budgets zu einem Fähigkeitsabbau geführt und zu einem Fähigkeitsverlust. Also einfach die militärische Sicherheit, auch die Abwehrbereitschaft ist viele, viele Jahre für uns nicht so ein großes Thema gewesen. Gleichzeitig haben wir nach 9/11 einen Shift in die Auslandseinsätze gesehen, was natürlich auch nochmal eine neue Ernsthaftigkeit gebracht hat, was aber ganz andere Szenarien sind und auch ganz andere Fähigkeiten gewesen sind, die gefordert waren als die klassische Landes- und Bündnisverteidigung, die doch jetzt auch wieder stärker in den Fokus tritt. Und deswegen sehen wir, dass sich so ein bisschen die Entwicklung umkehrt. Wir sehen eine Rückbesinnung auf das Thema Landes- und Bündnisverteidigung, wie wir es eigentlich im Kalten Krieg gesehen haben. Und das erklärt auch, warum wir momentan wachsende Rüstungsausgaben sehen. Also wir haben 2022 laut Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI die höchsten Militärausgaben jemals gehabt mit 2,2 Billionen Euro. Wir haben einen Zuwachs gesehen in Europa alleine bei 13%. Also das kann man durchaus auch als unmittelbare Folge des Krieges gegen die Ukraine bezeichnen. Und wir werden in Deutschland in 2024 wahrscheinlich das dann vor 10 Jahren verabschiedete 2%-Ziel der NATO, was man in Wales verabschiedet hat, erreichen. Wir werden dann mit ungefähr 70, 72 Milliarden Euro inklusive des Sondervermögens und des sowieso bestehenden Verteidigungsetats dann bei diesen 2% landen. Insgesamt sind es momentan 11 der 31 NATO-Mitglieder, die diese 2% erreichen, aber auch da ist die Tendenz steigend. Und wenn wir uns die Sicherheitsarchitektur angucken und auch die weitreichenden Auswirkungen, muss man sagen, jetzt mal den Blick vielleicht auch noch mal weiter, es hat auch globale Auswirkungen. Also ohne direkt schon auf das China-Taiwan-Thema einzugehen, aber alleine der Ukraine-Krieg zeigt sich auch im Indo-Pazifik. Wir haben bei dem NATO-Gipfel in Vilnius jetzt gerade gesehen, dass sowohl Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland sehr prominent an dem Gipfel teilgenommen haben. Die Chinesen haben das sehr genau beobachtet. Die chinesische Global Times hat schon von einer NATOisierung Asiens gesprochen. Das bedeutet auch, die indopazifischen Staaten, vor allen Dingen die, die der NATO nahestehen, die auch den G7 nahestehen, suchen ganz gezielt den Schulterschluss dieses Sicherheitssystems und gehen dort auch in stärkere Kooperation. Und wir sehen auch, dass sich auch die G7 da ganz, ganz stark positioniert. Also während wir ja viel Kontroverse um den NATO-Gipfel hatten, auch mit den Äußerungen ursprünglich von Zelensky, der ja doch mehr Zusagen auf dem Weg der Ukraine rein in die NATO sehen wollte, waren es am Ende die G7-Staaten, die eine Abschlusserklärung nach diesem Gipfel abgegeben haben. Also USA, Kanada, Deutschland, Italien, Japan, UK und Frankreich, um damit eigentlich der Ukraine ihre langfristigen militärischen und wirtschaftlichen Hilfen zuzusagen. Also insofern, die Auswirkungen dieses Krieges gegen die Ukraine betreffen nicht nur Deutschland, betreffen nicht nur die EU, sondern wir sehen, dass das natürlich ganz global massive Auswirkungen hat.
Super spannend, gerade auch der Blick auf die G7. Wenn wir jetzt auf die einzelnen Länder schauen und militärisch gesehen, zumindest gefühlt, steht die USA in den Fähigkeiten unerreicht an der Spitze. Gleichzeitig sieht man auch, dass China zum Beispiel sehr massiv in die eigene Marine investiert hat, eine sehr große Flotte aufgebaut hat, in den letzten 2 Jahren nochmal sehr stark verstärkt hat. Während Russland vielleicht auch zur Überraschung einiger westlicher Beobachter oder auch zur eigenen Überraschung zumindest selber in schwierigere Fahrwasser geraten zu scheint, auch dass sicherlich der Kriegsverlauf nicht so ist, wie aus russischer Seite erwartet, auch erhofft. Das heißt, Leo, aus deiner Sicht, gibt es eine alternative militärische Supermacht zu den USA, auch vielleicht mit Blick auf die Zukunft, die nächsten 5 bis 10 Jahre? Wie siehst du China? Wie ist das in Russland? Gibt es vielleicht andere Länder, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, die kleiner sind, vielleicht auch die Franzosen oder die Japaner? Wer spielt eine Rolle aus deiner Sicht?
Ja, also die Punkte sind total richtig. Man sieht natürlich, dass gerade China massiv investiert in sein Militär, das schon über viele, viele Jahre. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren ist der Militäretat in China um 80% gestiegen. Und sie versuchen aufzuholen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man differenziert auf diese Themen gucken will. Also wenn wir uns alleine die Etats angucken, dann liegen die USA mit 877 Milliarden und 3,5% ihres Bruttoinlandsprodukts weltweit wirklich einsam an der Spitze. Auf Platz 2 kommt dann China, die mittlerweile bei 292 Milliarden liegen und 1,7% ihres Bruttoinlandsproduktes. Also auch da noch ein massives Delta. Wenn man jetzt die Entwicklungen in der NATO und in den NATO-Mitgliedstaaten einrechnet, also nicht nur die USA betrachtet, sondern inhalt diesem NATO-Verbund, dann muss man sagen, ist das, was natürlich die NATO rein zahlenmäßig, sprich von den Ausgaben, einbringt als Verteidigungsbündnis schon eine massive Bank, wo China so einfach sich auch nicht hinentwickeln kann. Nichtsdestotrotz, die Chinesen sind sehr strategisch. Du hast vor allem die Marine angesprochen. Für die Chinesen sind die Handelswege eigentlich das A und O. Das ist auch das Druckmittel. Das ist auch der Grund, warum mit die meisten Investitionen in den Ausbau der Flotte führen. Die Chinesen sind auf der anderen Seite auch sehr, sehr findig in ihren Wegen, Fähigkeiten, die sie vorher nicht hatten oder wo sie eine Überlegenheit der Amerikaner sehen, auf andere Wege dort zumindest zu versuchen, eine Art von Augenhöhe herzustellen. Also wenn man sich überlegt, dass die Amerikaner weltweit führend sind, was Flugzeugträger angeht und die Chinesen auch in den nächsten 20 Jahren große Probleme haben werden, da aufzuholen, kann man natürlich gerade, indem man im südchinesischen Meer Flugbasen aufschüttet und tatsächlich durch herkömmliche Basen versucht, dieses Defizit zu füllen, kann man dort kreative Wege finden. Und das tun sie. Also deswegen würde ich die Chinesen auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich würde auf der anderen Seite aber auch noch nicht so weit gehen, sie wirklich auf einem Niveau mit den USA zu sehen. Das, was wirklich interessant ist auch, und du sprachst es an, sind andere Nationen, die man in dem Kontext betrachten soll. Und für mich, was raussticht, ist Indien. Allein auch aufgrund der Bevölkerungsgröße, und ich weiß nicht, ob sie jetzt schon China als bevölkerungsreichstes Land der Welt abgelöst haben, aber zumindest ist das ja etwas, was unmittelbar bevorsteht. Also das Potenzial einmal der Volkswirtschaft und auch das Potenzial an Personal ist natürlich einfach ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Gleichzeitig holen die Inder auch auf. Also sie haben gerade ihren ersten Flugzeugträger vom Stapel gelassen und geben auch massiv oder investieren auch massiv weiter in ihre Streitkräfte. Die haben mittlerweile ein Budget von 81,4 Milliarden US-Dollar. Das ist schon auch wirklich beachtlich. Also insofern würde ich die Inder in dem Kontext nochmal besonders hervorstreichen. Das ist auch eine Entwicklung, die wir sehen. Und man versucht natürlich auch gerade aufgrund der neuen globalen Rivalitäten Partnerschaften zu forcieren. Gerade Indien für uns Deutsche ist ganz besonders entscheidend. So ist auch zu erklären, dass unser Verteidigungsminister Pistorius gerade erst im Juni nach Indien gereist ist, um dort eine stärkere Militärkooperation mit den indischen Streitkräften zu verkünden.
Wenn wir ganz kurz bei Indien bleiben. Indien hat zumindest in der Vergangenheit auch ein großes Maß an der eigenen Verteidigungsfähigkeit aus Russland bezogen und daher auch natürlich für Ersatzteile, Munitionsstoffe etc. eine Abhängigkeit, zumindest in gewissen Bereichen von den Russen, kann sich daher international, sei es mal dahingestellt, ob sie es wollten, aber kann sich daher auch international nicht so stark oder hart gegen Russland aufstellen. Diversifiziert sich das in der zukünftigen Entwicklung, sodass Indien selber entwickelt, aus anderen Ländern auch mehr bezieht und nicht so stark einseitig von Russland abhängt?
Ja, also das ist ein Trend, den man sowieso beobachtet mit Blick tatsächlich auf die Rüstungsexporte aus China. China profitiert tatsächlich im Rüstungsexport sehr, sehr stark von dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und vor allen Dingen von den Sanktionen und Embargos, die es gegen Russland gibt. China füllt diese Lücke. Die füllen diese Lücke sehr stark im Nahen Osten. Also die sind wirklich auch zum Netto-Waffenexporteur weltweit aufgestiegen und sie haben sehr, sehr starke Verbindungen auch nach Indien und deswegen ist auch in diesem Lichte der Besuch westlicher Regierungschefs in Indien und vor allen Dingen auch der Versuch, die Inder stärker an uns heranzuholen und dort auch stärker in Kooperation zu gehen, ist das genau in diesem Lichte zu sehen. Gleichzeitig, das hast du angesprochen, technologisch sehen wir durchaus auch Entwicklungen in Indien. Also es ist nicht so, dass die Strategie davon geprägt ist, nur immer Einkäufer und Zukäufer zu sein, sondern Indien hat das klar formulierte Ziel, auch eine unabhängigere, eigenständige Rüstungsindustrie zu haben. In weiten Teilen sind sie an dem Punkt noch nicht, aber gerade, und wir werden später ja auch nochmal über Fähigkeiten sprechen, wenn wir uns natürlich Cyber und andere Themen angucken, also eigentlich diese ganze Domäne Cyber und Informationsraum, darf man auch da die Inder auf gar keinen Fall unterschätzen.
Spannend. Jetzt haben wir über China und Indien gesprochen. natürlich auch über die USA, wenn du doch nochmal den Bogen zurückwirfst Richtung Europa. Wo siehst du Europa global? Welche Rolle spielen die europäischen Länder? Wie verändern sich hier vielleicht auch Anforderungsprofile und wie stark ist hier auch technologischer Fortschritt aus deiner Sicht?
Ja, ich meine, in Europa, wir haben eine große Herausforderung und das ist wirklich diese Rückbesinnung auf Landes- und Bündnisverteidigung und eigentlich der erste große Punkt, überhaupt verteidigungsfähig zu sein und auch in diesem Aspekt besser abgestimmt zu sein. Also der Blick darauf, wo wir eventuell Führerschaft haben und auch Fortschritte erzielen oder theoretisch auch für andere Länder als Vorbild dienen. So weit würde ich in vielen Bereichen noch gar nicht gehen, sondern wir haben ehrlich gesagt noch Hausaufgaben zu machen, um überhaupt in den Bereich zu kommen, dass wir auch unabhängiger von den USA selber verteidigungsfähig sind. Und das zeigt der Konflikt in der Ukraine ganz ausdrücklich. Wir sehen, dass wir momentan, wie die USA im Übrigen auch, große Produktionsengpässe haben. Also die Lieferungen, die wir gerade unternehmen, auch Munitionslieferungen, die wir unternehmen, damit stoßen wir ganz gehörig an die Produktionsgrenzen. Das heißt, wir haben tatsächlich auch schon in den wirklich einfachen militärischen Mitteln und in den Grundlagen großen Aufholbedarf. Dieser Nachholbedarf wird jetzt angegangen. Man versucht auch stärker zu harmonisieren. Wir denken auch schon vor dem Krieg gegen die Ukraine in Gemeinschaftsprojekten. Es gibt das Thema MGCS, also Main Ground Combat System. Es gibt das Thema FCAS, Future Combat Air System. Beides Entwicklungen, die vor allen Dingen von Deutschland und Frankreich vorangetrieben werden, mit allen Herausforderungen, die damit einhergehen. Aber es ist so, dass wir eigentlich momentan dabei sind, Abstimmungsthematiken, die wir haben und auch vor allen Dingen mit Blick auf Deutschland Fähigkeitslücken zu schließen. Ein Punkt, der vielleicht besonders hervorzuheben ist, ist die European Sky Shield Initiative. Das ist nochmal ein Aspekt, der wirklich spannend ist, weil hier geht es darum, und das ist eine Initiative, die von Deutschland gestartet wurde, die Luftverteidigung auszubauen, weil das ist wirklich eine der größten Erkenntnisse aus dem Ukraine-Krieg, ist natürlich das Thema, luftabwehrfähig zu sein. Und da haben wir über viele, viele Jahre Defizite gehabt. Es ist, glaube ich, jedem Hörer ist der Begriff Gepard bekannt, dass wir diesen Flugabwehrpanzer in die Ukraine geliefert haben, der bei uns schon lange Zeit gar nicht mehr in Verwendung ist. Und der ist nicht von irgendwas anderem abgelöst worden, sondern diese Fähigkeit, dieser Nahbereich Luftverteidigung haben wir einfach in den deutschen Streitkräften nicht mehr gehabt. Das heißt, da hat man identifiziert, dass wir großen Nachholbedarf haben. Und das sind Dinge, die jetzt angestoßen werden, wo man, wie man das so schön nennt, Fähigkeitslücken schließt. Also wir sind wirklich gerade dabei, unsere Defizite zu bekämpfen.
Jetzt sind wir schon gewandert von der globalen militärischen Landkarte genau zu diesem Bereich Rüstungspolitik, Fähigkeiten, Profile, auch Fähigkeiten, Profile in der Zukunft, wenn wir genau auch dabei bleiben. Und einiges hast du angesprochen, das Thema Luftverteidigung und Munitionsstoffe, also in Anführungsstrichen das Basale der wirklichen militärischen Handarbeit. Nichtsdestotrotz haben wir auch genau diese Zukunftssysteme wie Future Air Combat System, das Main Ground Combat System, die auch immer wieder in den Schlagzeilen auftauchen. Gibt es aus deiner Sicht auch andere Waffengattungen, die sich jetzt speziell auch durch den Krieg in der Ukraine nochmal besonders hervorgetan haben, in die weiter investiert werden, wo wir sagen, zukünftige Entwicklungen immer stärker auch sehen werden, sei es jetzt Drohnentechnik, satellitengestützte Systeme, in welcher Art und Weise auch immer. Also wo siehst du da auch wirklich Trends in der Aufrüstung hingehen?
Ja, also genau das, was wir eben angesprochen haben, die ganzen Grundlagen, das ist die Haupterkenntnis, dass wir da drin gut und stark aufgestellt sein müssen. Deswegen gibt es sehr einfache Nachlieferungen von Systemen, die bisher in der Bundeswehr und auch in anderen europäischen Staaten im Einsatz sind. Aber du hast natürlich recht, es gibt gewisse auch technologische Erkenntnisse, die man aus dem Krieg gegen die Ukraine zieht und die auch bei uns Auswirkungen haben werden. Ein Beispiel, was mir immer sofort kommt und ziemlich eindringlich ist, ist beispielsweise das Thema von Aufklärungsdrohnen. Gerade wenn man die kleineren Aufklärungsdrohnen nimmt, dann haben wir den Zustand, dass die eigentlich bei uns in der Taktik überhaupt noch nicht militärisch vorgesehen sind. Gleichzeitig ist es aber ein System, was von den Ukrainern massiv genutzt wird, was auch aus Deutschland heraus an die Ukraine geliefert wird, Teil der Pakete ist, die man an die Ukraine liefert und wo man auch sieht, dass das einen wirklichen Mehrwert hat, weil man in der Lage ist, in Echtzeit das Gefechtsfeld aufzuklären und die Lage aufzuklären und dann dadurch natürlich auch militärische Operationen ganz andere Dynamiken entwickeln. Das ist bei uns in der Planung bisher nicht so richtig vorgesehen gewesen. Das ist etwas, was wir jetzt auch nachholen und wo ich definitiv sehe, dass das uns natürlich maßgeblich beeinflussen wird. Also auch Militär und Industrie in ganz Europa sitzen momentan zusammen. Es gibt da verschiedene Entwicklungsprojekte auf NATO-Ebene, auf EU-Ebene und auch auf nationalen Ebenen, wo man sich intensiv jetzt mit Drohnenschwärmen auseinandersetzt. Natürlich mit der Frage Abwehr von Drohnenschwärmen, aber auch tatsächlich mit der Frage Einsatz von Drohnenschwärmen für eigene Operationen. In diesen Bereichen wird geforscht. Es wird sehr genau beobachtet, wie die Ukraine diese Dinge macht oder auch wie Russland in dem Feld agiert. Und das hat für uns massive Auswirkungen. Und ein anderer Bereich, der massive Auswirkungen hat, ist eigentlich alles, was Cyber-Informationsraum angeht. Wir haben so ein bisschen die Entwicklung gehabt am Anfang des Krieges, dass wir fast erstaunt waren, dass die hybriden Kriegsmittel, die die Russen eingesetzt haben gegen die Ukraine, gar nicht so eine extreme Wirkung entfaltet haben, wie wir das immer an Fähigkeiten vermutet haben. Das hat viele Gründe. Wir sehen aber jetzt im weiteren Verlauf, dass natürlich die Russen auch in ihrer Operationsführung dazu gelernt haben, teilweise sich auch umgestellt haben und jetzt diese Dinge doch wesentlich gezielter einsetzen können. Gleichzeitig die Ukrainer natürlich auch sehr große Fähigkeiten im Cyberbereich haben. Und das Thema Cyberabwehr ist für uns an Bedeutung, hat es enorm zugenommen. Und im Übrigen ist es auch ein Bereich, der eine totale Schnittmenge hat mit dem zivilen Bereich, weil wir sind hier sehr schnell auch in dem Bereich kritische Infrastruktur. Und das ist ein Bereich, wo wir Militär und Zivil sehr nah beieinander denken müssen. Und das findet derzeit statt. Ich wünschte mit mehr Geschwindigkeit, als wir das momentan sehen, aber das ist auch mit Sicherheit ein Bereich, der uns weiterhin sehr, sehr beschäftigen wird und wo wir auch wirklich große Entwicklungsschritte sehen werden.
Auf kritische Infrastruktur wollte ich auch sehr gerne mit dir noch zu sprechen kommen. Wir sehen auch in der europäischen Economic Security Strategie, dass auch wirtschaftlich stärker, vielmehr auch immer wieder auf Maßnahmen, Gegenmaßnahmen geachtet wird, auf den Schutz der eigenen Schlüsselindustrien. Beispielsweise kann das auch Huawei-Komponenten betreffen in mobiler Telekommunikationsinfrastruktur oder Ähnlichem. Und natürlich sind wir auch sehr stark abhängig, beispielsweise von Unterseekabeln im Atlantik. Wir haben die Pipeline-Sprengung gesehen in der Ostsee. Und was man nie vernachlässigen darf, ist sicherlich in Demokratien, ist sehr viel privatisiert. Das heißt, Firmen sind häufig verantwortlich für kritische Infrastruktur, müssen diese auch schützen und verteidigen, gerade im Cyberbereich, was ein anderes Anforderungsprofil auch bedeutet. Aus deiner Sicht, wie grundsätzlich stark ist diese Gefährdung, sofern man das sagen kann, überhaupt von kritischer Infrastruktur? Und gibt es Bereiche, an die man vielleicht auch gar nicht so stark gedacht hat, Zahlungsinfrastruktur oder Ähnliches? Was sind aus deiner Sicht da wirklich die Kernkomponenten?
Ja, also das ist genau der Punkt. Das Letzte, was du gesagt hast, man muss auch an Bereiche denken, die vielleicht dem Normalbürger als kritische Infrastruktur nicht sofort auf die Füße fallen, aber tatsächlich Finanzsystem ist Teil kritischer Infrastruktur, auch wirklich entscheidend. Und wir haben in der vergangenen Zeit seit Ausbruch des Krieges so ein paar Warnschüsse gehabt. Du hast den Angriff auf die Nord Stream Pipeline genannt, wo immer noch ungeklärt ist, was die Hintergründe sind. Ich will jetzt auch hier diese Spekulation nicht aufmachen. Aber das zeigt natürlich, dass es auch nicht unrealistisch ist, dass Angriffe auf Überseekabel erfolgen, wenn du natürlich auch diese Angriffe auf die Pipeline machen kannst. Ist auch aus taktischen und militärischen Gesichtspunkten etwas, was nicht schwierig durchzuführen ist. Wir haben auch im Zivilen bei der Deutschen Bahn die Warnschüsse gehabt mit dem Streckennetz, also mit den Angriffen auf diese Verteilnetzwerke der Deutschen Bahn, wo auf einmal Zugkommunikation gestört war. Und das ist mit relativ einfachen Mitteln passiert. Also diejenigen Personen, die das gemacht haben, mussten wissen, wo die Schnittstellen sind und haben dann ganz einfach dort die Kabel durchtrennt. Das bedeutet, dass wir in vielen Bereichen eigentlich auf dieses Szenario, auf den Schutz kritischer Infrastruktur gar nicht richtig vorbereitet sind. Also es gibt momentan Arbeitsgruppen und Initiativen, tatsächlich dieses Thema nochmal intensiver zu denken, auch unsere kritische Infrastruktur resilienter aufzustellen. Aber das ist ein Bereich, in dem wir auch massiven Aufholbedarf haben. Tatsächlich, was interessant ist, ist, dass die Unternehmen, wenn wir das so im Cyberbereich und mit Cyberangriffen sehen, schon sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben und sich privatwirtschaftlich wirklich diesem Thema schon lange, lange verschrieben haben. Also das heißt, wenn wir über Hacking und sonstige Angriffe auf Privatwirtschaft sehen, dann ist man da schon sehr, sehr aktiv. Aber tatsächlich der kinetische Angriff, also in der reellen Welt, Angriff auf Institutionen, Gebäude, Infrastruktur und sonstige Dinge, ist etwas, was wir lange nicht mehr gemacht haben. Ist im Übrigen auch etwas, was die Sicherheitsbehörden jetzt stärker üben. Also so ist auch zu erklären, dass wir zum Beispiel Heimatschutzkomponenten der Bundeswehr aufwachsen sehen, also wo tatsächlich Reservisten eingebunden sind in ihren Bundesländern, in ihren Regionen, dann auch in Spannungsfällen im Sinne der Amtshilfe zu unterstützen, auch teilweise kritische Infrastruktur zu schützen in einem Spannungsfall. Das sind alles Dinge, die wir jetzt denken, aber das sind wieder neue Szenarien. Das sind Dinge, die haben wir während des Kalten Krieges schon mal gemacht. Da gab es auch Krisenpläne und Sonstiges für. Und da drehen wir jetzt ein Stück weit die Uhren auch wieder zurück und denken wieder in Szenarien, in denen wir zuletzt vor 30 Jahren gedacht haben.
Lass uns zum Abschluss noch auf zwei andere Aspekte zu sprechen kommen. Und der erste davon ist die deutsch-französische Kooperation, auch gerade im Verteidigungsbereich. Es hat immer wieder geruckelt an allen Ecken und Enden. Es gibt jetzt den nochmal erneuten Versuch des deutschen und des französischen Verteidigungsministers, das System der Landverteidigung, dieses Main Ground Combat System, MGCS, neu zu beleben. Aus deiner Sicht ist das sinnvoll und vielversprechend? Ist jetzt was anderes, was vorher nicht so war? Wie raufen sich die beiden Länder zusammen?
Ja, also mein absolutes Lieblingsthema, deutsch-französische Kooperation im Rüstungsbereich, du hast es angesprochen, es ist wirklich ein Thema, was geprägt ist von Herausforderungen, das muss man ganz klar sagen. Also ursprünglich, und man muss sie beide zusammen zumindest erwähnen, das Future Combat Air System, also das Luftsystem, und das Main Ground Combat System, also das Landsystem der Zukunft, sind von Macron und Merkel schon 2017 angekündigt worden. Und es ist wirklich, die letzten Jahre sind damit verbracht worden, auf beiden Seiten zu verhandeln. Und beide Systeme haben ihre eigenen Probleme. Im Groben zusammengefasst gibt es halt viel Diskussionsbedarf auch auf der industriellen Ebene. Da geht es darum, wie werden Arbeitspakete verteilt, welche Führungsrollen übernehmen, welche Unternehmen links und rechts des Rheines. Und gerade beim Main Ground Combat System konnte man sich zuletzt wirklich nicht auf die Verteilung der Arbeitspakete einigen. Also es ist so, dass beim Future Combat Air System die Franzosen in der Führung sind und dafür im Gegenzug die Deutschen beim Main Ground Combat System. Das hat auch was mit der Industriestruktur und mit unseren Fähigkeiten zu tun. Und gerade beim Main Ground Combat System, wenn wir so ein Thema haben wie den Turm, konnte man sich nicht einigen, welches der Unternehmen denn hier den Lead haben wird. Es ist auch so gewesen, dass auch die Nexter, in der ja auch die KMW mit drin hängt, und die Rheinmetall sich nicht wirklich einigen konnten, wer eigentlich grundsätzlich auch die Führungsrolle von industrieller Seite im Projekt haben wird. Und tatsächlich hat man diese Einigung auch noch nicht abschließend erzielt. Was aber neu ist, und deswegen gibt es ein wenig Grund zur Hoffnung, ist der pragmatische Ansatz von Minister Pistorius. Es ist schon bezeichnend, dass, obwohl die Einigungen nicht erzielt wurden, er seinen französischen Amtskollegen empfangen hat und auch mit sehr, sehr klaren Vorstellungen reingegangen ist. Also erstmal in dieser Zeit, in der deutsch-französische Projekte die ganze Zeit geruckelt haben, das klare Bekenntnis von deutscher Seite: Ich möchte, dass diese Projekte kommen, dass diese Projekte funktionieren. und dann auch mit einem pragmatischen Ansatz gekommen ist und gesagt hat, naja, wenn wir uns nicht auf eine Kanone einigen können, ob die jetzt von Deutschland oder Frankreich gebaut ist, dann lasst es uns doch so machen, dann bauen wir erstmal zwei Kanonen und dann gucken wir je nach Auftragslage und Szenarien, welche dann jeweils genommen wird. Hauptsache, wir kommen mit dem Projekt zusammen. Das ist bei den Franzosen extrem gut angekommen. Man hat dort von einem Plan oder von einem Ansatz Pistorius gesprochen. Man sieht einfach, dass der Minister sich der im Großen und Ganzen nicht von kleineren Problemen abhalten will. Er gibt eine Linie vor, wo wir uns hinentwickeln sollen. Und ich glaube, es geht hier bei diesen Projekten übergeordnet wirklich um eine deutsch-französische Kooperation, die dazu führen soll, dass wir auch mit Blick auf die USA einfach in Europa unabhängiger werden. Und das ist, das betrachte ich als sehr ernsthaft, wie sich das jetzt durchzieht und welche großen Fortschritte wir bei MGCS dann sehen werden. Das bleibt abzuwarten, weil die Probleme sind vielseitig, aber der Impuls, der davon ausgeht und das Signal, was vom Minister mit dieser, mit diesem Termin gesendet wurde, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Dann lass uns noch ganz zum Abschluss auf einen Aspekt zu kommen, der nochmal alles zusammenführt, Außenpolitik, Militärpolitik, Rüstungspolitik, verbunden mit der Frage, ob Außenpolitik zunehmend auch getriebener wird von Rüstungsentscheidungen. Ich nenne das deswegen, weil wir gesehen haben, dass die Türkei dem schwedischen Beitritt zur NATO zugestimmt hat, unter anderem auch verknüpft damit, dass F-16-Kampfflugzeuge der Amerikaner an die Türken geliefert werden. Das heißt, es gibt den klaren Willen, auch hier mit amerikanischen Waffen voranzukommen. Siehst du das auch bei anderen Aspekten? Vermischt sich auch dieser Bereich mehr und mehr und wird da auch die Stärke der eigenen Industrie zu einem Wettbewerbsvorteil in der Außenpolitik, kann man das so sagen?
Ja, also das vermischt sich in diesen Bereichen sehr. Ich finde, das ist ein sehr eindrückliches Beispiel von Erdogan, wie er wirklich versucht hat, mit dieser Waffenlieferung Druck auszuüben. Mit Sicherheit gibt es da auch noch andere Beweggründe, die da eine Rolle spielen, aber die F-16 ist mit Sicherheit eine der Schlüsselthemen, die dort im Wege standen. Und ja, wir sehen das. Auch da komme ich zurück auf die deutsch-französischen Beziehungen. Die Franzosen haben sehr genau auf Deutschland geguckt, weil wir in vielen Bereichen jetzt mit den 100 Milliarden amerikanische Rüstungsgüter beschaffen, weil wir in Europa über Jahre die industrielle Kapazität und auch die Fähigkeiten abgebaut haben und kurzfristig einfach Fähigkeiten nicht verfügbar hatten. Deswegen kaufen wir die F-35. Deswegen kaufen wir den Seefernaufklärer P-8 Poseidon. All das mit der Gefahr oder zumindest im Élysée-Palast gesehenen Gefahr, dass das Auswirkungen auf die deutsch-französischen Vorhaben haben könnte. Also die Franzosen nutzen das logischerweise auch politisch und es hat auch bei Macron zu Verstimmungen geführt, weil man zum Beispiel die Angst hat, wenn man sich jetzt mit der F-35 in eine Abhängigkeit begibt, dass eigentlich der politische Wille, tatsächlich ein Projekt FCAS zu realisieren, gar nicht mehr so da ist. Das gleiche gilt für die P8. Da gibt es so ein gemeinsames Projekt namens MAWS. Und da guckt man sehr genau und da muss man der Gegenseite auch immer was anbieten. Und deswegen sehen wir auch momentan diese versöhnlichen Töne. Und für die Amerikaner ist es natürlich auch ein wirklicher Wirtschaftsfaktor. Wir haben über Jahre wenig beschafft und wir werden jetzt natürlich hier in Deutschland und Europa als Absatzmarkt oder sind als Absatzmarkt wesentlich attraktiver geworden. Vielleicht das und das als persönliche Note. Wir müssen diesen Weg der Souveränität konsequent weiter bestreiten. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Nicht der nationalen Souveränität, sondern wirklich der europäischen Souveränität. Also das heißt, auch selbst wenn wir kurzfristige Bedarfe durch Importe, Kooperationen und sonstige Dinge bedienen, sollten wir gleichzeitig wirklich die mittel- und langfristigen gemeinsamen Kooperationsprojekte nicht aus den Augen verlieren.
Lieber Leo, dann danke ich dir ganz herzlich für die Diskussion. Wir haben, glaube ich, gesehen, dass dieses Themenfeld vielleicht in den letzten drei, vier Jahren noch eher ein Nischenthema sich jetzt wirklich zu einem Hauptschwerpunkt internationaler Politik hochkatapultiert hat, weiter an Relevanz gewinnen wird. Wir sehen international auch, dass die Welt unruhiger geworden ist mit verschiedensten Konflikten und dass es ein Anpassungsprozess ist, auch innerhalb der Länder. Ja, diesen Weg zu gehen, diese Learnings wirklich für sich zu ziehen und gerade auch in Europa, im deutsch-französischen Feld, da einiges zumindest momentan in Bewegung ist. Ganz herzlichen Dank und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und die nächste Folge erscheint, wie gewohnt, dann im August.